In diesem traditionsgeladenen Raume deutscher Geschichte eröffne ich die Feierstunde zum Gedenken an jene Tage vor 40 Jahren, als sich im Norden und im Süden der baltischen Heimat jene Männer zusammenfanden, die verantwortungsbewusst die Verteidigung ihres Landes, die Verteidigung ihrer Heimat und die Verteidigung damit auch des deutschen großen Vaterlandes antraten. Altem soldatischen Brauch folgend beginnen wir diese Feierstunde mit dem Gedenken an unsere Toten.
Wir gedenken der Toten der baltischen Landeswehr und des Baltenregiments. Sie wussten, wofür sie kämpften und wofür sie gestorben sind. Sie kämpften für die Freiheit des Glaubens, gegen einen gottlosen und antichristlichen Feind. Auch heute noch unterdrückt dieser Feind Kirche und Christentum. Sie starben für die persönliche Freiheit ihrer Angehörigen und aller Bewohner der Heimat im Kampfe gegen einen rücksichtslosen und grausamen Feind. Auch heute noch missachtet dieser Feind die persönliche Freiheit und schaut vor grausamer Unterdrückung nicht zurück. Sie starben für die politische Freiheit der Heimat. Auch heute noch werden viele Völker von diesem Feind rücksichtslos geknechtet. Sie starben für ihre geistige Welt, ihre Begriffe von Kultur und Ethik. Sie starben für alles, was schön ist und gut. Auch heute noch sucht der gleiche Feind, diese geistige Welt zu zerstören. Wir gedenken in Ehrerbietung und Dankbarkeit aller Kameraden und aller Landsleute, die ihr Leben im großen Kampfe gegen den Bolschewismus gelassen haben. Sie haben dem Bösen widerstanden bis zum Letzten. Gott schenke uns die Kraft, ein Gleiches zu tun.
Königliche Hoheit, meine sehr verehrten Gäste, meine Damen, meine Herren, meine lieben Kameraden, mir ist heute die Ehre zuteil geworden, Sie hier im Namen des Balten, der baltischen Landeswehr und des Baltenregimentes begrüßen zu dürfen. Gleichzeitig gebe ich meiner Freude Ausdruck, dass die Jugend heute so zahlreich an unserer Feier hier teilnimmt. Ich begrüße seine königliche Hoheit, den Prinzen Adolf Friedrich Herzog von Mecklenburg, Herrn Senator Heilborn als Vertreter der Stadt Lüneburg, Herrn Generalmajor von Kolane, Herrn Oberst Gisevius vom Verbande Deutscher Soldaten, Herrn Forstmeister Kautz vom Stahlhelm, Major von Rosenberg von der Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Kreise. Die Vertreter des Verbandes der Heimkehrer. Es ist uns eine besondere Freude, als Vertreter des Verbandes estnischer Freiheitskämpfer Herrn Jonsson und auch im Auftrage des Vertreters der Interessen der in der Bundesrepublik lebenden Esten bei der Bundesregierung, Obersten Generalstabe Jakobsson, des langjährigen Adjutanten des uns Estländern unvergessenen Staatspräsidenten Konstantin Pätz bei uns weit herzlich zu begrüßen. Ich begrüße Graf Ralf Lambsdorff, den Präsidenten des Verbandes der Angehörigen der Baltischen Ritterschaften. Ich begrüße Professor Böhm von der Ostdeutschen Akademie in Lüneburg. Königliche Hoheit, meine sehr verehrten Gäste, es ist uns eine große Freude, dass Sie unsere Einladung zur Gedenkfeier der großen und ernsten Ereignisse in Estland und Lettland im Jahre 1918 Folge geleistet haben. Wir bewerten Ihre Anwesenheit als Beweis dessen, dass diese historische Tatsache in unserer Bundesrepublik unvergessen ist, dass es deutsche Männer waren, die als erste gemeinsam mit den estnischen und lettischen Heimatgenossen mit der Waffe in der Hand der aus dem Osten, gegen Westen strömenden grauen bolschewistischen Masse entgegentraten. Für dieses Nichtvergessen danken Ihnen heute die alten Kämpfer der Baltischen Landeswehr und des Baltenregimentes. Nicht alle haben persönlich zu unserer Feier erscheinen können. Ich möchte noch einige Namen hier nennen. Der Feldmarschall Earl Alexander schreibt uns: Ich habe gerade den Brief vom 20. September erhalten, der als Einladung für das Treffen der Baltischen Landeswehr am 8. und 9. November enthält. Es tut mir zu leid, dass mir nicht möglich sein wird, zu den Treffen zu kommen, da ich hier in Kanada sein werde. In einigen Tagen muss ich in Ottawa sein, wo ich Baron Cecil Hahn sehen werde, an den Sie sich erinnern werden. Sein Bruder Joachim war einer von meinen militärischen Mitarbeitern. Es wird ihn interessieren, Ihren Brief zu lesen. Beste Wünsche für den Erfolg des Treffens und bitte bestellen Sie meine Grüße allen meinen ehemaligen Kameraden der Landeswehr, die anwesend sein werden. Alexander. Generalfeldmarschall Kesselring schreibt uns: Leider bin ich durch Krankheit verhindert, an Ihrer Erinnerungsfeier teilzunehmen und habe den Gauführer Lüneburg mit meiner Vertretung beauftragt. Ich wünsche den Kameraden der Baltischen Landeswehr, der Baltischen Verbände, den tapferen ersten Kämpfern gegen bolschewistische Aggression namens aller im Stahlhelm zusammengeschossenen Frontsoldaten einen guten Verlauf der Veranstaltung. Des Weiteren haben uns Ihre guten Wünsche zugesandt Bundesminister Lindrath und Bundesminister AD Waldemar Kraft. Die Staatssekretäre Ritter von Lex, Dr. Theodor Sonnemann, Staatssekretär AD Hans-Joachim Ricke. Ferner Ministerpräsident Hellwege, stellvertretender Ministerpräsident Ministerpräsident Kopf, Staatssekretär von Grohlmann. Der Vertreter der in der Bundesrepublik leben, Letten bei der Bundesregierung, Robert Lieping, sandte uns folgendes Telegramm. Danke verbindlich für die freundliche Einladung zur Feier aus Anlass des 40. Wiederkehr der Gründung der Baltischen Landeswehr und des Baltenregimentes und bedauere sehr, dass es mir wegen in Anspruchnahme durch die Vorbereitung zum 40. Jahrjährigen Jubiläum der Republik Lettland nicht möglich ist, persönlich zu erscheinen. Wünsche der Veranstaltung guten Erfolg und verbleibe mit herzlichen Grüßen, Ihr Robert Lieping. Oberst Leopold Jakobson, Ehrenpräsident des Verbandes der estnischen Freiheitskämpfer in der Bundesrepublik, schreibt uns unter anderem: Wenn wir auch der Früchte unseres damaligen Ringens inzwischen verlustig geworden sind, so sind doch die Ideale, für die wir so hart gekämpft haben, auch heute dieselben geblieben. Eine vorbildliche Waffenkameradschaft, die so eng das Baltenregiment mit den übrigen estnischen Heeren verbunden hat, möge als ein Beispiel musterhafter Zusammenarbeit auch fernerhin dienen. Die Bande, die zwischen estnischen und deutschen Kriegskameraden auf dem Schlachtfeld von 1819 zum Schutze der Heimat und der Freiheit entstanden und mit Blut besiegelt sind, diese Bande sollen auch für die heranwachsende Jugend als ein ewiges Mahnmal der Freundschaft und Kameradschaft gelten. Ich darf Sie bitten, die besten und aufrichtigsten Wünsche der estnischen Waffenkameraden verbunden mit einem Wunsch für die persönliche Wohlergehen des hochgeehrten Kommandeuren Obersten von Weiß allen im Fest beteiligten deutschen Kameraden übermitteln zu wollen. Als Vertreter der Assemblée der versklavten europäischen Nationen wünscht Generaloberst AD Gustav Henninger unserer Feier einen besten Verlauf. Glückwünsche haben unter anderem gesandt der Leiter der Dienststelle Berlin des Auswärtigen Amtes, Legationsrat Dr. Breher, der uns Estländern aus seiner Rewalschen Zeit gut bekannt ist, und unser Landsmann, Delegationsrat im Auswärtigen Amt, Dr. Boris Meissner. Von den uns benachbarten und befreundeten Landsmannschaften liegen eine Reihe von Glückwünschen vor. Der Vorstand der Landsmannschaft aus Preußen gedenkt in seinem Schreiben der engen Verbundenheit aus dem Jahre 1820 und gibt seiner Freude Ausdruck, dass auch heute die aus Preußen und die Deutsch-Balten eng zusammenarbeiten. Auch der Bund der Danzier, die Landsmannschaft Wechselwarte, so wie ihr Sprecher Professor Dr. Dr. Hans Koch und ihr stellvertretender Sprecher von Lösch, die Landsmannschaft der Schlesier und der Oberschlesier sowie der Russlanddeutschen haben uns ihre Wünsche übermittelt. Der erste Vorsitzende der Landsmannschaft und Präsident des Verbandes der Landsmannschaften, Dr. Baron George Manteuffel Zöge, MdB, sandte uns folgendes Telegramm. Herzliche Grüße alle Kameraden im Gedenken an gemeinsame Vergangenheit und an gemeinsame Zukunftsaufgaben. Manteuffel. Weiter erhielten wir Glückwünsche von Professor Dr. Pascual Jordan, Werner Berngrün, Professor Otto von Kurzel, Dr. Wolfgang Wachsmuth, Prinz Biron von Kurland und Graf Bessel. Ferner telegrafiert uns der Älteste am Wort der Schwarzen Häupter. Aus Anlass des morgigen Gedenktages sende ich Ihnen, hochverehrter Herr Oberst, und allen Festteilnehmern im Namen der Bruderschaft der Schwarzen Häupter in heimatlicher Verbundenheit die besten Grüße, Herbert Witte, erkorener Ältester am Wort. Ferner ist folgendes Telegramm eingegangen. Teilnahme leider nicht möglich. Entbiete allen Kameraden herzliche Grüße und Wünsche. Der Feiert den besten Verlauf. Ihr Hans Malmede. Eine besondere Freude haben uns die Grüße und Glückwünsche unserer Landsleute aus aller Welt bereitet. Und anderen schreibt uns Heinrich Baron Hahn, Präsident der Baltischen Hilfsverein in Kanada. Wenn uns eine Teilnahme leider auch nicht möglich ist, so werden wir doch in Gedanken bei Ihnen sein. Am 9. November findet in Vancouver, wie auch in anderen Orten Kanadas, eine Gedenkfeier statt. Ihnen wie auch uns wird es eine Genugtuung und Freude sein zu wissen, dass an diesem Tage die über den Erdball verstreuten Landsleute durch ein Band gemeinsam Gedenken verbunden sein werden. Mit Landsmannschaften Gruß, Heinrich Baron Hahn. Auch aus Australien. In alter Verbundenheit und Träumen gedenken, Verzeihung, das war ein Telegramm aus Kanada. In alter Verbundenheit und Träumen gedenken Joachim, Paul Adolf, Gerd von Hahn, Helmar Lange, Viktor Minut, Alfred Pfiff, Herbert Urban. Ist das Australien? Aus Australien. In Gedenken an die Tage des Freiheitskampfes grüßt der Baltische Zirkel Australien Paul Lipping Ernst Lindemann. Schweden, ja. Aus Schweden erhalten das Telegramm. Wir senden unseren sehr verehrten Oberst und allen Kameraden herzliche Grüße. Oskar von Kursl, Gösta Gallenbeck, Jörg Bersch, Erhard Hasselblatt, Hans Jürgens, Etienne Gallenbeck. Aus Basel sendet uns der Kamerad des Baltenwens Dr. Med. Erik Undritz ein Gruß. Zu unserem großen Bedauern kann der in Bayern lebende alte Befehlshaber der Baltischen Landeswehr, Alfred Fletcher, aus gesundheitlichen Gründen heute nicht unter uns weilen. Er sandte uns folgende Zeilen. Ich verlese. Haben Sie sehr, sehr herzlichen Dank für die freundliche Einladung zum Baltentreffen zum 8. und 9. November, die mich sehr erfreut hat. Zu meinem größten Schmerz muss ich leider absagen, da meine Gesundheit mir jede Reise verbietet. Das ist ein großer Schmerz für mich, denn eine größere Freude, als mit meinen so geliebten Balten zu sein, gibt es nicht für mich. Aber das Unvermeidliche muss getragen werden. So wünsche ich einen sehr guten Verlauf und bestellen Sie bitte den alten lieben Kriegskameraden. Mein ganzes Herz sei in diesen Tagen bei Ihnen. Umso größer ist unsere Freude, dass unser lieber Oberst von Weiß, der Kommandeur des Baltenimens, die Feier mit uns begeht. Er ist die Verkörperung und der Zeuge der Zeit, der uns ja unvergesslich ist und zu den Erinnerungen wir heute zusammengekommen sind.
Glückliche Hoheit, meine sehr geehrten Damen und Herren, meine Kameraden, im Namen des Rates und der Verwaltung der mehr als tausendjährigen Stadt Lüneburg habe ich die Ehre und für mich persönlich die Freude, Sie alle hier an dem altertümlichen Saale auf das Herzlichste begrüßen zu dürfen. Immer dann, wenn deutsche Männer, insbesondere alte Frontkämpfer in größerer Zahl, sich vereinigen, dann weht ein Hauch der Kameradschaft, der Männertreue und der Hilfsbereitschaft durch den Raum. Ich persönlich empfinde es als besondere Genugtuung, hier in diesem Kreis zu sprechen, da ich mich mit meiner Person gewissermaßen hier mit Ihnen wesensverwandt fühle. Als geborener Ostpreußer und von Herkunft und Tradition, ich kann schon sagen, ein richtiger Altpreußer, man darf das ja wohl heute ungestraft sagen, ohne dass der Staatsanwalt einen vielleicht im Nacken sitzt. Denn erst gestern, kaum vor 24 Stunden, ist ja unsere deutsche Wehrmacht, die neue Bundeswehr, hier feierlich eingezogen. Und ich darf wohl hervorheben, in bewundernswerter Weise und in würdiger Form von der deutschen Bevölkerung empfangen worden. Es ist gut, dass das Rad der Geschichte sich dreht und auch mal andere Zeiten kommen. Auch sonst ist die Geschichte des Baltenlandes mit der Geschichte von Altpreußen, des Deutsch-Ritter-Ordenslandes, sehr wesensverwandt. Und eine Parallele von der ersten Staatenbildung bis zum bösen Ende. Deutsche Ritter im Verein mit deutschen Kaufleuten und Bauern haben das Christentum in diese Ostlande gebracht und damit deutsche Kultur und Wohlstand. Ich darf da auch bemerken, dass die größten Städte sowohl des baltischen Landes, nennen wir Reval, Riga nur, Mitau, Limau, genauso Mitglieder der Hanse waren wie Memel, Königsberg, Marienburg, Elbig, Danzig und andere. Doch sonst muss ich hervorheben, dass der Freiheitskampf in Preußen sich in einigen Punkten genau ähnelt mit dem Kampf im Baltischen Land. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, da überfluteten die großen, überstarken Heeresmassen, die Russen, das größte Gebiet Ostpreußens, was leider heute den meisten Deutschen überhaupt nicht bekannt ist. Schon damals setzte eine große Flucht der Ostpreußen am Westen ein. Meine Eltern waren geflüchtet, meine Verwandten. Bis dann die Schlacht bei Tannenberg das Bild wand. Die Historiker heben einmal hervor, dass das Genie eines Hindenburg und Ludendorff diese Schlacht gewonnen hat. Das ist teilweise richtig. Aber richtig ist noch die Tatsache, dass wir, ich hatte auch die Ehre, damals als junger Offizier an der Schlacht teilzunehmen, vorwiegend preußische Regimenter und Division waren mit preußischen Landeskindern, die nicht nur das Vaterland, sondern ihre Heimat und Haus und Hof verteidigten. Und wie wir die Flammen der Güter und unsere Dörfer und Städte aufsteigen sahen, da packt uns eine Wut und ein grimmiger Zorn. Und ich muss sagen, der Todesmut hat es vollbracht, dass wir eine verschwindend geringe Zahl die Russen so vernichtend schlugen, wie es die deutsche Geschichte noch nicht gezeigt hat bis dahin. Tannenberg als Umgehungs- und Vernichtungsschlacht wurde ein klassisches Kanäle und ein Vorbild für die künftigen Soldaten und Offiziere, wie man eine Schlacht gut und mit geringen Kämpfen gewinnen kann. Und so ähnlich war es ja im baltischen Lande am Schluss des Ersten Weltkrieges. Als unsere Armeen noch tief in Russland standen, da wandte sich leider das Bild im Westen. Es neigte sich der Sieg nach der feindlichen Seite. Wir waren gezwungen, alle Kräfte nach Westen zu schleudern. Und bolschewistische Horden drangen in ihr Land ein, bis dann einige Männer aus ihrem Kreise das Banner der Freiheit nahmen und sich bald tapfere Menschen fanden, die dann im Verein und mit Hilfe deutscher Freiwilliger und einiger Freiwilliger aus den nordischen Staaten ihr Land befreiten und dann die neuen Staaten Estland, Livland und Litauen gründeten. Nun stehen wir vor einem anderen Bild. Wir alle sind aus der Heimat vertrieben, aber wir hoffen und harren, dass wir mal wieder dahin kommen, denn man hat uns ja das Selbstbestimmungsrecht der Völker versprochen. Wie war es damals nach dem Schandvertrag von Versailles? 1920, da frohlockten die Feinde auch und sagten, ja, im Osten, da leben ja die Polen. Und dann werden wir mal den Deutschen zeigen und jetzt abstimmen lassen, dann fallen die Grenzländer an die Polen. Ich befand mich damals auch in Aachen, weiter westlich ging's ja nicht mehr. Und dann eilten wir herbei, genau wie in der Heiligen Schrift, jeder nach seinem Heimatort, das er sich schätzen ließe. Und meine engere Heimat Masuren, der südliche Teil von Ostpreußen, hat dann mit 97,8% deutschen Stimmen abgestimmt. Das war ein Triumph. Deutsche Heimat und Vaterlandsliebe. Und ich wage zu behaupten, dass kein Grenzland, ich betone Grenzland auf der Welt, je ein solch Abstimmungsergebnis zeigen würde. Und ich wage sogar zu behaupten, nicht mal die Hauptstädte Paris oder Prag. Wir hoffen nun, dass das Selbstbestimmungsrecht der Völker nun auch mal eintritt und nicht dauernd das Gefasel von Frieden und Freiheit. Dann wollen wir wieder mal abstimmen. Und ich bitte Sie, zu wirken und zu schaffen, damit die Wiedervereinigung und die Heimkehr in unsere Heimatländer möglich ist. Und ich schließe mit dem Gebet. Herr Gott, gib uns die Heimat, das Vaterland zurück.
Meine Damen und Herren, liebe Kameraden, je größer der zeitliche Abstand wird, der uns von den Ereignissen der Jahre 1917 und 1918 trennt, desto bedeutender erscheinen sie uns. Die russische Revolution von 1917 ist eines der mächtigen, umgestaltenden Ereignisse, deren Wirkungen erst im Lauf von Jahrzehnten voll in Erscheinung treten und die wir nur dann richtig einschätzen, wenn wir sie im weitesten Horizont sehen und in der ganzen Tiefe der von ihnen angebahnten Veränderungen begreifen. Ihre Größenordnung ist, so pflegen wir zu sagen, eine weltgeschichtliche. Seit der Bolschewismus mit großstaatlicher Macht verbunden ist und in allen Dimensionen des geschichtlichen Lebens unüberhörbar mitwirkt, gehört er zu den treibenden Faktoren der Weltgeschichte. Man kann freilich auch hierbei eine Beobachtung machen, die für viele große geschichtliche Ereignisse gilt. Es ist nicht leicht zu sagen, wann das jeweils Entscheidende geschah. Macht man sich deutlich, was die überragende Willensmacht Lenins für den Sieg des Bolschewismus bedeutet hat, so spürt man, dass schon damals eine Entscheidung fiel, als der Emigrant im April 1917 mit Unterstützung der deutschen kaiserlichen Regierung aus der Schweiz nach Russland zurückkehrte. Da Lenin in jedem Fall, auf welchem Wege auch immer, nach Russland zurück wollte, so wird man die technische Reisehilfe des Auswärtigen Amts und der obersten Heeresleitung und ihrer Bedeutung nicht überschätzen dürfen. Eine Reise unter Umgehung Deutschlands wäre freilich sehr schwierig gewesen. Mindestens ebenso wichtig war aber, dass die Reichsregierung, und in der Tatsache ist nicht mehr zu zweifeln, jenen laufend bedeutende Geldmittel zur Verfügung stellte, Beträge, die jedenfalls in die Millionen gingen und die Ausweitung der bolschewistischen Aktion überhaupt erst ermöglicht haben. Es wäre freilich falsch, wenn man sich den Weg zum Oktoberumsturz als eine gerade Straße vorstellen wollte. Im Juli, als Lenin vor der drohenden Verhaftung nach Finnland flüchten musste, hatte die Regierungsgewalt der nicht-bolschewistischen Parteien in Russland noch einmal eine echte Chance. Aber auch mit dem geglückten Putsch vom Spätherbst 1917, als jener an der Spitze des Rates der Volkskommissare in Petrograd die Regierung übernahm, war mehr ein Anfang gemacht als ein Abschluss erreicht. Im Lauf des Jahres 1918 wuchsen die Schwierigkeiten der bolschewistischen Regierung, die im März nach Moskau übergesiedelt war, bis zur schweren innen- und außenpolitischen Krise im Spätsommer, als die Bolschewisten im Kampf mit den antibolschewistischen Armeen, bedroht durch die interventionistische Aktivität der Entente, auf die Zusammenarbeit mit dem kaiserlichen Deutschland angewiesen waren. Die deutsche Reichsleitung hat im Sommer und Herbst 1918, weil sie an der Aufrechterhaltung und am Ausbau des Sonderfriedens von Brest-Litowsk interessiert war, die bolschewistische Regierung auf verschiedene Weise gestützt, auch durch Geldmittel, und einen antibolschewistischen Kurswechsel, wie ihn im August 1918 vor allem Helfferich als neu ernannter deutscher Gesandter in Moskau leidenschaftlich forderte, kühl und skeptisch abgelehnt. Fragt man, wie es zu erklären ist, dass die deutsche Außenpolitik in den letzten anderthalb Jahren des Kaiserreichs manches dazu beigetragen hat, dem bolschewistischen Regime in Russland zum Siege zu verhelfen und seinen Sturz zu verhindern, so ist in erster Linie natürlich auf die Konstellation des Krieges hinzuweisen, die es der Reichsleitung nahelegte und zur Pflicht machte, jede Chance, die sich zur Anbahnung eines Sonderfriedens bot, zu nutzen. Beschleunigte Zersetzung der russischen Kampfkraft, Steigerung des Friedensverlangens der russischen Massen, das glaubte man sich vom Eingreifen Lenins versprechen zu können. Der Abschluss des Brest-Litowsker Friedens schien diese Politik zu rechtfertigen. Weil man eine Konsolidierung Russlands für äußerst gefährlich hielt, glaubte man, die Parteien der äußersten Linken, wie man sagte, unterstützen zu sollen. Und im Auswärtigen Amt, und damit berühren wir die tiefer liegenden Fragen, dachte man in den Kategorien der alten europäischen Machtraison, die den Staat als gleichbleibenden Faktor voraussetzte und die ideellen Triebkräfte als reine Rechnungsfaktoren auf die Ebene der außenpolitischen Kalkulation zwingen zu können. Man konnte sich etwa auf das Beispiel Bismarcks berufen, der um der Sicherung des neuen deutschen Kaiserreichs willen in Frankreich die Republik unterstützt hatte und im Bedarfsfall auch mit revolutionären Kräften zu arbeiten bereit gewesen war. Das ganze Problem schien der subjektiven Sphäre politischer Sympathie oder Antipathie anzugehören. In diesem Sinn äußerte sich in einer Pressebesprechung Ende August 1918 in Berlin der Leiter des deutschen Außenamts, eine sachgemäße auswärtige Politik habe sich davon freizuhalten. Für die deutsch-sowjetrussische Verständigung setzte sich im August auch Stresemann ein, damals nationalliberaler Parteiführer, der in einem für die oberste Heeresleitung bestimmten Brief zwar drastisch betonte, Es sei für Deutschland nicht sehr angenehm, mit einer Regierung wie der bolschewistischen Arm in Arm zu gehen, jedoch hinzufügte, er überlege sich rein realpolitisch, was wir denn von einer anderen Regierung in Russland zu hoffen hätten. Damit ist die Frage aufgeworfen, wie viel von der Tragweite der bolschewistischen Bewegung damals erkannt worden ist, erkannt werden konnte. In England wurden die Vorgänge im Russischen Reich nicht viel anders als in Deutschland ganz unter dem Gesichtspunkt des Krieges betrachtet. In England also nach ihrem Schaden oder Nutzen für den Kampf mit Deutschland. Soweit die öffentliche Meinung in der Zeitschriftenpresse zum Ausdruck kam, wird man sagen müssen, dass der russische Oktoberumsturz nicht als ein zentrales Ereignis, sondern als eine Episode, als eine der wechselnden Phasen der revolutionären Entwicklung erschien und dass Lenin eigentlich nur insofern interessierte, als man in ihm eine Figur des deutschen politischen Spiels sah. Das Urteil über die Bolschewisten war durchgehend negativ, nicht nur deshalb, weil sie Russland aus der alliierten Front herausbrachen, sondern auch, weil in ihnen unvernünftige Tendenzen zur Geltung zu kommen schienen. Im Ganzen wird man von einer Unterschätzung des Bolschewismus sprechen müssen, die Theorie utopisch, ihre Verkünder unbelehrbare Visionäre, die Erscheinungsformen ein Ausdruck des unveränderten russischen Wesens mit seinem Hang zur Anarchie und zum Despotismus. Der englische Betrachter blieb der Hoffnung, dass der Bolschewismus überwunden werden würde oder schließlich auf Russland beschränkt an sich selbst sterben werde. In Deutschland war die Reichsleitung, wie schon gesagt, ganz von den Erfordernissen des Krieges und dem außenpolitischen Kalkül bestimmt. In der öffentlichen Meinung in Deutschland erklärte man sich den Bolschewismus ausschließlich aus den russischen Voraussetzungen und vornehmlich mit volkspsychologischen Kategorien als einen Ausdruck, ich zitiere, der zum Anarchismus neigenden russischen Volksseele. In diesem Sinn äußerten sich auch die deutsch-baltischen Schriftsteller Baron Roderich Engelhardt, Paul Rohrbach, Axel Schmidt, wobei manches zu kurz kam, wobei die Dynamik der von Lenin fortgebildeten Geschichtsprophetie in der Deutung des Gegners ebenso zu kurz kam, wie das personale Element der Kraft und Nüchternheit Lenins.